Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Olivia Gerstenberger, guten Abend. In Nyon, dem Hauptsitz der UEFA, sind heute Mittag die restlichen Spiele für die europäischen Vereinswettbewerbe ausgelost worden. Also für die Miniturniere in der Champions League mit Bayern München und RB Leipzig und der Europa League mit Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg. Taufik Khalil fasst die Auslosung zusammen.
Diese Auslosung hat es für den FC Bayern München mächtig in sich. Kommt der deutsche Rekordmeister ins Viertelfinale, woran nach dem 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel bei Chelsea kaum einer zweifelt, dann geht es in Lissabon gegen Barcelona oder Neapel. Und schaffen die Bayern noch das, dann könnte es im Halbfinale gegen Ex-Trainer Pep Guardiola gehen. Der muss mit Manchester City noch den 2:1-Sieg bei Real Madrid durchbringen und sich im Viertelfinale dann gegen den Sieger von Lyon, Juventus, durchsetzen. Viel deutlicher ist der Weg von Leipzig. Die sind bereits im Viertelfinale und treffen dort auf Atletico Madrid. Im Halbfinale könnte dann Thomas Tuchel mit Paris warten, wenn sich PSG gegen Bergamo durchsetzt. Alle Spiele ab dem Viertelfinale sind in Lissabon und werden in einer einzigen Begegnung ausgetragen. Gleiches gilt auch für die Europa League. Da wird allerdings im Ruhrgebiet gekickt. Schafft Frankfurt nach dem 0:3 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Basel noch die Wende, wartet der Sieger von Wolfsburg-Donetsk mit besseren Chancen für die Ukrainer. Die haben das Hinspiel 2:1 gewonnen. Lediglich Leverkusen darf nach dem 3:1 bei Glasgow schon fürs Viertelfinale planen und sich mit der Spielweise von Inter Mailand oder Getafe vertraut machen.
In der Bundesliga, der zweiten und der dritten Liga, geht es mit der neuen Saison, wie erwartet, am 18. September weiter. Das hat der DFB heute mit seinem Rahmenterminkalender bekannt gegeben. Philipp Hofmeister mit den Einzelheiten.
Bereits eine Woche vorher steigt die erste Hauptrunde im DFB-Pokal. Besonders auffällig ist die extrem kurze Winterpause. Bis einen Tag vor Heiligabend wird noch DFB-Pokal gespielt. Die Bundesliga startet dann bereits am 2. Januar ins neue Fußballjahr. Ebenfalls ungewöhnlich ist die Terminierung des DFB-Pokalfinals, das nicht an einem Samstag, sondern an Christi Himmelfahrt und damit an einem Donnerstag stattfindet. Der letzte Bundesligaspieltag ist für Samstag, den 22. Mai, angesetzt. Terminliche Anpassungen dieses Rahmenterminkalenders sind laut DFB für einzelne Wettbewerbe aber weiterhin jederzeit möglich, aufgrund sich verschärfender Pandemielagen oder veränderter Anordnungen der jeweils zuständigen Behörden.
Durch die Geisterspiele konnten bislang Insolvenzen verhindert werden. Auch gilt die Bundesliga als Vorreiter für den Umgang mit der Corona-Pandemie im Sport. Doch welche Lehren zieht der deutsche Profifußball aus dieser Krise? Martin Thiel hat dazu DFB-Präsident Fritz Keller getroffen.
Die Corona-Krise hat einiges gezeigt, wie schwierig es war für einige Vereine, die keine Rücklagen und sonst irgendwas gehabt haben. Deshalb brauchen wir ein Nachhaltigkeitskonzept, ökonomisch, ökologisch und sozial verträglich. Und ich glaube, die Zeit ist reif. Das wird aber nicht jedem gefallen, das wissen wir.
Es gilt, dem Wahnsinn in Sachen astronomische Transfersummen, Beraterhonorare und Spielergehältern entgegenzuwirken. Das Jonglieren mit Summen, die der gemeine Fußballfan nicht mehr nachvollziehen kann. Für den Winzer aus dem Breisgau darf sich der Fußball durch seine Kommerzialisierung nicht noch weiter von den Fans lösen. Keller fordert eine solide Haushaltsführung für die Profiklubs.
Es muss abhängig gemacht werden vom Eigenkapital. Wenn du mehr erwirtschaftest, wenn du mehr sparst, kannst du mehr ausgeben. Aber du kannst nur so viel ausgeben, wie du einnimmst.
Keller weiß, er wird auf Widerstand stoßen, nicht nur national, sondern auch international. Denn sollte der deutsche Fußball alleine eine Deckelung zum Beispiel für Spielergehälter oder Transfers ausrufen, würden die Spieler dem Geld folgen, weg aus Deutschland. Regeln oder gar Vorschriften für den gesamten Fußball festzuzurren, wird aber auf Widerstand stoßen, weiß Keller.
Wir müssen dafür kämpfen.
Es wird also eine Mammutaufgabe, das ist Keller bewusst. Denn der DFB-Präsident denkt nicht nur an den Profifußball.
Wie kriege ich jetzt, und das ist die entscheidende Frage, auch die Kids und die Jugendlichen und die Mannschaften im Amateur wieder auf den Platz? Weil das ist entscheidend für den Nachwuchs. Das ist das im Vorausdenken. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, es laut rauszuschreien und es laut zu fordern und eine Diskussion darüber zu fordern. National wie auch international.
Die Krise als Chance. Fritz Keller will für Reformen im gesamten Fußball kämpfen. Das wird dauern. Sein kurzfristiges Ziel ist, nach der Sommerpause wieder Fans in die Stadien zu bekommen. Der DFB arbeitet fieberhaft an Hygienekonzepten. Fritz Keller denkt an flächendeckende Tests, nicht nur für die Kicker, und träumt von vollen Stadien.
Und wir sind ja im Freien. Das ist ja eine Veranstaltung im Freien. Und das sagen alle Virologen, im Freien ist es kein Problem. Lass uns bitte das objektiv angehen, aber mit größtmöglicher Sicherheit für die Gesunderhaltung.
Ein volles Stadion mit gut 22.000 Fans will auch Union Berlin und das schon zu Saisonbeginn. Der Verein will dazu alle Zuschauer auf das Coronavirus testen lassen. Das negative Ergebnis darf zum Zeitpunkt der Stadionschließung nicht älter als 24 Stunden sein. Zuschauer bringen Geld und das benötigt auch der FC Schalke 04 dringend. Den Verein drücken Millionen Verbindlichkeiten, nicht erst seit der Corona-Krise. Nun hofft Schalke auf eine Bürgschaft des Landes NRW. Christoph Ulrich.
Lange war über die Höhe spekuliert worden, jetzt ist sie klar. Der FC Schalke 04 braucht einen Kredit über 35 Millionen Euro. Damit die Banken das Geld auch geben, hat der Verein beim Land Nordrhein-Westfalen einen Antrag gestellt, das Geld über Bürgschaften abzusichern. Der Antrag sei bei der Landesregierung eingegangen, bestätigt Nordrhein-Westfalens Finanzminister Lutz Lienkämper in einem vertraulichen Dokument für den entsprechenden Landtagsausschuss. Schalke sei als Profiverein der Bundesliga ein Wirtschaftsunternehmen, das grundsätzlich diesen Antrag stellen könne, heißt es weiter. Durch die Corona-Krise darf das Land nach EU-Recht solche Kredite inzwischen in einer Höhe von 90% absichern. Das Land könnte Schalke also mit einer Bürgschaft von maximal 31,5 Millionen Euro helfen. Allerdings ist über den Antrag noch nicht entschieden. Schalke 04 hatte in den vergangenen Jahren finanziell über seine Verhältnisse gelebt und war durch die Folgen der Corona-Pandemie noch mehr in Schwierigkeiten geraten.
In Bremen hat sich dagegen die Lage etwas entspannt nach dem Klassenerhalt im dramatischen Relegationsduell mit dem FC Heidenheim. Werder hat Bilanz gezogen und will mit seinem Trainer Florian Kohfeldt weitermachen.
Die Pressekonferenz zur Saisonanalyse brachte viel Analyse, aber wenig konkrete Veränderungen. Hatte es nach der geglückten Relegation gegen Heidenheim noch geheißen, ein Weiter-so werde es nicht geben, bleibt nun, zumindest personell in vorderster Linie, alles beim Alten, so Sportchef Frank Baumann.
Was wir aber versprechen können, ist, dass wir aus dieser Saison sehr, sehr viel gelernt haben. Wir sind aber auch weiterhin von dieser Konstellation und von unserem grundsätzlichen Weg absolut überzeugt.
Heißt konkret, nicht nur Baumann selbst, sondern auch Trainer Florian Kohfeldt sowie die Geschäftsführer Phil Bri, Hess Grunewald und Aufsichtsratschef Marco Bode bleiben an Bord. Gleichwohl werde über Veränderungen im Trainerteam nachgedacht, so Kohfeldt, der sich auch selbstkritisch gab.
Trainingssteuerung und die daraus folgende Überbelastung, die wir festgestellt haben, liegt in der letzten Verantwortung immer bei mir. Dementsprechend ist die Trainingssteuerung, insbesondere der Vorbereitung im Sommer, etwas, was mir als verantwortlichem Trainer so nicht mehr passieren darf.
Des Weiteren denkt man bei Werder über eine neue Position im Mannschaftsumfeld nach, die Bindeglied und Ansprechpartner für Team und sportliche Führung sein kann. Außerdem kündigte Kohfeldt einen neuen Weg an, weniger ambitioniert in Richtung Europapokal, mit größerem Fokus auf Entwicklung.
Ein Beitrag von Felix Gerhardt. Wegen der Corona-Pandemie hatte es monatelang keine Wettkämpfe gegeben in der Leichtathletik. Das ändert sich nun wieder. Heute hat sich beim Abendsportfest in Dresden fast die gesamte deutsche Sprint-Elite getroffen. Unter anderem standen auch noch Speerwurf und Dreisprung auf dem Programm. Andreas Hönig berichtet.
Auch der kräftige Wind konnte die Ergebnisse im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion nicht so sehr durcheinanderwirbeln, dass es große Überraschungen gegeben hätte. So gab es auf der Bahn, in der Grube und am Speer Favoritensiege. Ein Doppelsieg feierte über die 100 und 200 Meter Deutschlands Staffelschlussläuferin Rebecca Hase, die mit 11 Sekunden 27 über die kurze Distanz mehr als glücklich war. Zufriedenstellend lief auch das Comeback nach Verletzung für den Chemnitzer Max Hess. Der Dreisprung-Europameister von 2016 kam mit verkürztem Anlauf auf 16,71 Meter und zeigte, dass nach überstandenen Rückenproblemen wieder mit ihm zu rechnen sein wird. Keine Chance auf eine gute Weite hatte Speerwurf-Europameisterin Christine Hussong gegen den Wind. 58,92 Meter reichten dennoch zum Sieg. Weltmeister Johannes Vetter musste seine Rückkehr nach Dresden wegen Ellenbogenproblemen kurzfristig absagen.
Dass die Europameisterschaften im Kanu-Rennsport im nächsten Jahr in Deutschland stattfinden sollen, das ist seit 2 Jahren entschieden. Heute wurde bekannt gegeben, wo. Wieder einmal in Duisburg. Luise Kropf.
Wie der Europäische Kanuverband mitteilte, sollen die Titelkämpfe im nächsten Jahr vom 4. bis zum 6. Juni 2021 ausgetragen werden. Den Zuschlag für die Ausrichtung hatte der Deutsche Kanuverband bereits 2018 erhalten. Duisburg ist zum 3. Mal Gastgeber einer Europameisterschaft und neben der EM wird auch die Weltmeisterschaft in Duisburg stattfinden. Dann aber im Jahr 2023.
Wir schauen zur Formel 1. Da hat der Teamkollege von Sebastian Vettel im Ferrari, Charles Leclerc, gegen Corona-Auflagen verstoßen. Er ist nach dem letzten Rennen für einige Tage zurück in seine Heimat nach Monaco geflogen und hat sich dort mit Freunden getroffen. Dafür gab es vom Automobil-Weltverband eine Verwarnung. Außerdem hat die FIA zwei weitere Saisonrennen bekannt gegeben. Hinzu kommen, zum ersten Mal überhaupt, der Große Preis der Toskana am 13. September und der Große Preis von Russland in Sotschi am 27. September. Und damit endet Sport aktuell mit Olivia Gerstenberger. Alle Infos zum Nachhören unter deutschlandfunk.de/sport. Danke fürs Zuhören.